Also ich habe natürlich mit meiner Bankausbildung ganz klassisch mit ETFs, Aktienfonds angefangen. Ich habe jetzt, wenn ich mir mein Gesamtvermögen anschaue, sehr viel auch Immobilien drinne. Der größere restliche Teil, der nicht Immobilien ist, ist tatsächlich in Krypto über 70%. Und natürlich, es gibt Hacks. Aber insgesamt, wenn man jetzt mal auch bei meinen Vorträgen in die Runde fragt, ja, wie viel Prozent des Transaktions oder des gesamten globalen Volumens in Krypto ist denn kriminell sozusagen? Da sagen viele, ja, 10, 15, 20% oder auch teilweise mehr. Und wenn ich dann einfach nur unter 1% in der nächsten Slide zeige, dann gehen so die Gesichter, oh, hätten wir jetzt nicht gedacht.
Wir sind heute in Dresden auf dem Börsentag mit Erik Heinemann, dem Gründer von CryptoNerds.
Vielen Dank.
Ja, sehr gern. Cool, dass du dabei bist.
Sehr, sehr
Freut
gerne.
mich mega.
Sehr, sehr gerne.
Erik, wie kommt man darauf, von der Bankausbildung, bei der Bank zu arbeiten, Dozent zu sein und jetzt zu sagen, hey, ich mache Krypto-Weiterbildung für die Menschen?
Ja, also genau, ich habe bei der Bank, bei der Sparkasse damals meine Ausbildung gemacht. Oh, ganz klassisch in einer Sparkasse auf dem Dorf. Und bin dann, witzigerweise habe ich eben gerade meinen Vorstand hier getroffen, der mich damals eingestellt hat. Total witzige Story, ja, wenn man nicht so alles auf den Börsentagen hier so trifft. Und dann bin ich tatsächlich nach der Bank, mir war schon immer wichtig das Thema finanzielle Bildung. Und ich hatte auch damals schon immer die Idee, ah Mensch, mache ich einen YouTube-Channel zum Thema finanzielle Bildung. Dann gab es irgendwie Finanzfluss schon und da dachte ich mir, ach komm, lohnt sich jetzt nicht mehr. Und dann kam irgendwann das Thema Krypto in mein Leben 2018. Und da war ich schon Dozent an der Handelskammer in Hamburg und habe mich mit dem Thema Education für digitales Marketing sehr stark auseinandergesetzt, Trainerausbildung gemacht und habe ich gesagt, komm Mensch, irgendwie jetzt Krypto ist das Thema, das müssen wir angehen. Da ist eine wahnsinnige Chance drin, aber auch wahnsinnig viel ja, Missverständnis auch in dem Thema. Und ich glaube, das ist gut, da die Leute mitzunehmen, um am Ende auch nicht betrogen zu werden, weil das immer noch ein großes Thema ist, gerade für Beginner, die sich da so ein Stück weit in das Haifischbecken trauen. Genau,
Ja,
ja.
gehen wir gleich mal so drauf ein, was Anfänger sich so für Fragen stellen.
Ja.
Vielleicht vorab, gehört Krypto in jedes ausgewogene Portfolio rein?
Ja, ich würde schon sagen, dass es eine Diversifikation sein sollte, dass Krypto ganz klar mit in die Depots reinkommt. Wir sehen es ja, wir haben ja Anbieter von ETPs, ja, wir haben BlackRock, große Investitionshäuser, die Krypto auf die Karte bringen. Und dementsprechend eine Beimischung ist es auf jeden Fall wert. Und wenn nicht, packt es für eure Kinder langfristig in den Sparplan. Ich mache das für meinen Sohn genauso seit 4 Jahren. Und meine These ist da ganz klar auf einen steigenden Bitcoin in den nächsten 15 Jahren. Und ich denke, das sollten wir hinkriegen. Ja. Aber no financial advice an der Stelle, natürlich. Ja,
Natürlich.
genau.
Wir sind einfach zwei Leute, die sich über ihre Themen austauschen.
Genau,
Ne? Das ist
ja.
unsere Meinung.
Ja.
Jetzt hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, ist jemand zu dir an den Stand gekommen und hat gemeint, hey, das ist doch alles Betrug, ist doch alles
Ja,
kriminell.
ja.
Diesen Vorwurf habe ich tatsächlich auch schon öfters gehört. Ne? Klär uns mal auf, wie ist es denn in der Realität?
Ja, also ich habe für einen Blockchain-Analyseanbieter, einen der größten der Welt, gearbeitet vor einigen Jahren. Und da haben wir mit Interpol-Leuten, die für die Firma gearbeitet haben, Ex-BKAler, also Leute vom Bundeskriminalamt, zusammengearbeitet, die uns weitergeholfen haben, kriminelle Aktivitäten auf der Blockchain aufzuklären. Und natürlich, es gibt Hacks, es gibt nordkoreanische Hacker, die Krypto nutzen, um sozusagen ihr Geld zu waschen. Aber insgesamt, wenn man jetzt mal auch bei meinen Vorträgen in die Runde fragt, ja, wie viel Prozent des Transaktions oder des gesamten globalen Volumens in Krypto ist denn kriminell sozusagen? Da sagen viele, ja, 10, 15, 20% oder auch teilweise mehr. Und wenn ich dann einfach nur unter 1% in der nächsten Slide zeige, dann gehen so die Gesichter, oh, hätten wir jetzt nicht gedacht. Und verschiedenste Studien zeigen das, dass man irgendwo so zwischen 0,5 bis 1,5% des globalen Volumens tatsächlich mit kriminellen Aktivitäten hat. Aber schauen wir uns den US-Dollar an, wie viel Geldwäsche wird mit dem US-Dollar betrieben. Da sind die Zahlen ganz anders. Also von daher so dieser pauschale Krypto ist alles nur kriminell. Ich glaube, das kann man ganz klar widerlegen. Genau.
CryptoNerds ist eine Bildungsplattform.
Korrekt, ja.
Welche Fragen stellen sich Neuanfänger, wenn sie in den Kryptomarkt reingehen?
Ja.
Was begegnet dir da am meisten?
Ja, natürlich, wo fange ich an? Wem vertraue ich da? Und wo ist so der rote Faden? Also wie so Schrittanleitung, wie gehe ich das Ganze an? Das ist auf jeden Fall was bei uns in der Community. Ich habe 2019 angefangen, eine Facebook-Community aufzubauen. Viele Krypto-Leute sagen so, warum denn nicht auf Telegram oder Discord? War halt damals so mein Startpunkt und wir sind da inzwischen so 48.000 Leute und Respekt. Danke. Hat sich halt mit jedem Bullrun immer weiter nach oben geschaukelt. Konnte ich gar nicht so viel zu, konnte mich gar nicht gegen wehren sozusagen. Und da war es tatsächlich so, dass wir immer wieder die gleichen Fragen gesehen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt halt viele YouTuber, die haben aber auch ihre eigene Agenda und eigene Partner oder eigene Projekte, die sie pushen. Und ich habe gesagt, okay, wir müssen das ein bisschen neutraler darstellen und vielleicht auch für die Zielgruppe 30 plus, 35, 40 plus nachvollziehbar einfach darstellen. Und ich habe gesagt, irgendwie gibt es zwischen YouTube, frei verfügbarer Content und nicht strukturiert, bis hin zur Frankfurt School Finance Management Kurse, die sich keiner leisten kann, nur die wenigsten Zugang haben, so ein solider Anbieter in der Mitte, der Expertenwissen zusammenbringt, ganz einfache sozusagen, ja, Grundkurse baut, und das halt sicher und nachhaltig für die Leute. Das ist so das, was uns gefehlt hat. Also eigentlich kurzum wie so eine Handelskammer für Krypto, um es mal ganz langsam oder langweilig runterzubrechen. Genau, das war die Idee.
Wie ist denn dein Anlagestil, wenn du sagst, du bringst den Leuten bei, Kryptowährung, wie funktioniert's? Bist du in ganz vielen verschiedenen Kryptowährungen drin? Machst du Buy and Hold? Tradest du Kryptowährungen? Wie bewahrst du die auf? Das sind so Fragen, die mich jetzt interessieren, zum Beispiel.
Also ich habe natürlich mit meiner Bankausbildung ganz klassisch mit ETFs, Aktienfonds angefangen. Ich habe jetzt, wenn ich mir mein Gesamtvermögen anschaue, sehr viel auch Immobilien drinne. Der größere restliche Teil, der nicht Immobilien ist, ist tatsächlich in Krypto über 70%. Und der Rest sind Aktien, Mischfonds, MSCI World, Deka, ganz langweilig, Deka Global Champion. Also auch wirklich aktiv gemanagte Fonds. Für meinen Sohn angelegt, jetzt auch als Sparplan vor 4 Jahren. Und
Kurze Zwischenfrage. Warum aktiv gemanagte Fonds? Du könntest ja auch ein ETF nehmen.
Ja, genau. Da war tatsächlich die Performance besser und dementsprechend, der steht jetzt bei 35% im Plus. Hat sich auch bewahrheitet so. Ob die These weiterhin gilt, muss ich mir halt immer regelmäßig anschauen. Aber ich probiere eigentlich so viel Passivinvestments wie möglich zu machen, also regelmäßige Sparpläne oder halt Langzeithaltestrategien, weil ich auch nicht tagsüber die Zeit und Lust habe, wirklich rein raus zu traden. Und wie Warren Buffett schon gesagt hat, hin und her mal Taschen leer. Das ist so das, wo ich auch sage, lieber langfristig investieren oder halt sparplanmäßig, genau. Also eigentlich eher langweilig. Und was die Kryptoassets angeht, schon sehr Bitcoin-lastig. Ich probiere auch immer mal wieder, klar, wenn du in dem Umfeld unterwegs bist, kriegst du mal hier einen Tipp und da einen Tipp, ja. Kennt der ein oder andere sicherlich. Und dann probiert man mal, legt, sagen wir mal, wie so ein Venture Capitalist. Ja, man hat 10.000 Euro, man zahlt 500 auf 20 Projekte und guckt, eins macht 100x. Und dann ist die Performance schon wieder des Gesamtfonds sozusagen drinne. Das ist mal so das, was ich immer wieder streue. Aber ich probiere es so unaktiv, so passiv wie möglich zu halten, tatsächlich. Ja, genau.
Welcher Meme-Coin ist gerade im Gespräch? Gibt es da gerade
Ja,
aktuell?
es gab gerade einen Meme-Coin auf Pump.fun, ist eine so Meme-Coin-Trading-Plattform. Sehr risikoreich, sehr volatil, also wirklich als Anfänger eher die Finger von lassen. Da hatten wir einen Nietzsche-Pinguin, das ist quasi, gab es eine Dokumentation und da war dieser Pinguin, der quasi vor einer riesen Bergwand steht und da gab es ein Meme oder sehr viel Meme-Kultur drumherum die letzten Wochen und da draußen sind natürlich auch viele Coins entstanden. Einer davon hatte innerhalb von 24, 36 Stunden 150 Millionen Market Cap und ist danach aber auch schon wieder halbiert gewesen. Also das wirklich ist so ein ganz eigenes Thema für sich. Aber ja, das ist so dieser Nietzsche-Pinguin. Das war so das, was so die letzten Wochen tatsächlich den größten Hype erlebt hat. Genau.
Was ich spannend irgendwie fand, die letzten 2, 3 Jahre sind ja ganz viele Promis, Sportler rausgekommen, haben ihre eigene Kryptowährung aufgelegt, ne? Und es war mehr oder weniger in den meisten Fällen irgendein Pump-and-Dump-Scheme.
Korrekt.
Glaubst du, das ist auch so ein Thema, warum Anleger da Vertrauen verlieren?
Total. Ja. Also ich finde sowas auch immer sehr zweifelhaft, wenn Leute, die mit einem Thema eigentlich grundsätzlich gar nichts zu tun haben, aber eine Reichweite und eine Community haben, wenn das zusammenkommt und man merkt, okay, das Incentive der Leute, die das machen, ist eigentlich nur auf deren Seite und gar nicht auf Community-Seite, dann würde ich da auf jeden Fall ganz klar die Finger von lassen. Ich finde es auch schade, dass es das immer noch gibt, genauso wie Krypto-Scams, Betrüge. Ich hatte eben jemand bei mir am Stand, der hat gesagt, Mensch, da hat mich ein Broker, ein Krypto-Broker angerufen. Ich habe da 500 investiert. 3 Tage später ruft er an, Mensch, wir haben 30.000. Ja, Sie müssen jetzt nur noch Steuern und Gebühren zahlen von 5.000 Euro und dann können Sie aufs Geld zugreifen. Also das sind so klassische Scams.
Ist er drauf eingegangen?
Er ist nicht drauf eingegangen, zum Glück. Aber ich habe mit ihm drüber gesprochen. Er war locker plus 65. Ich will dem Herrn nicht zu nahe treten, aber er war locker plus 65. Und er sagt auch, ich bin da nicht drauf eingegangen und habe ich gesagt, sehen Sie, genau das sind so die Themen, wo wir mehr drüber sprechen müssen, damit die Leute aufgeklärt sind, damit sie eben nicht auf so einen Quatsch reinfallen und damit wir selbst mit mehr Bildung den Kryptobereich sauberer bekommen und die ganzen schwarzen Schafe aussortieren. Das ist so das, wenn wir nur wenigen damit weiterhelfen, nicht auf die Nase zu fallen, dann ist es sozusagen schon mir ein Herzensanliegen, dass das in die richtige Richtung geht. Ja, genau. Das ist so die Idee dahinter.
Verstehe.
Ja.
Für mich, dieses ganze Krypto-Thema habe ich einfach mit einem Bitcoin-Sparplan für mich abgehakt.
Völlig fair.
Ich glaube, 2020 einmal eine größere Summe, ich weiß nicht, 1.000 Euro, ja. Und seitdem läuft ein Sparplan 1 Euro pro Tag. Und da mache ich eigentlich gar nichts.
Okay. Wie läuft das bisher?
Läuft super, auch wenn es jetzt runterging. Ja. Freue mich, ich kaufe ja weiter ein. Es interessiert mich nicht.
Ja.
Mein Case ist so, wenn die Halving-Kosten werden ja alle 4 Jahre erhöht.
Also es ist so, genau, das Halving kommt und es ist so, dass wenn das Halving passiert, du weniger Rewards als Miner rausbekommst, wenn du einen Block geschürft hast, ja, und somit lohnt es sich weniger. Das ist wahrscheinlich das, was du meintest an der Stelle.
Dass du da bist, ja.
Kein Problem. Und was war die Frage dazu?
Mein Case ist so, alle 4 Jahre kostet es ja doppelt so viel, neue Bitcoins zu schürfen.
Genau, ja.
Wird deutlich aufwendiger.
Ja, genau.
Und deswegen muss der Preis ja langfristig oder mittelfristig schon darüber sein. Ne? Oder er geht halt auf null, weil das Vertrauen komplett weg ist. Könnte beides sein, so in meiner Vorstellung. Aber die Chance ist sehr groß, langfristig damit echt eine tolle Rendite zu erzielen.
Ich meine, wir haben halt im Bitcoin haben wir ein knappes Gut, was jetzt aus meiner Sicht schon in der breiten Masse angekommen ist. Der Start, um einen kleinen Sneak Peek zu geben auf meinen Vortrag, ist heute, ich starte mit einer orangenen Slide, auf der nichts draufsteht und frage dann, was ist das Erste, woran Sie denken, wenn Sie das sehen? Und viele antworten da schon Bitcoin. Und selbst wenn die hier auf den Börsentagen, wo eher traditionellere Anleger unterwegs sind, die Leute schon nur einfach verbinden mit der Farbe, dass das Bitcoin ist, dann ist Bitcoin ja schon relativ weit in den Köpfen der Menschen. Ja? Und ich glaube, wenn wir das jetzt so ein Stück weit weiterbringen, die Nachfrage geht ja danach nach oben, BlackRock investiert inzwischen, andere Großinvestoren investieren in Bitcoin und jetzt gucken wir weiter. Sparkassen, Volksbanken bieten es jetzt auch an. Bisschen late to the party, aber es ist immer so. Ja? Ist die Frage, ob die Zielgruppe da nicht schon irgendwelche anderen Anbieter wie Bison, Bitwavo oder auch andere genutzt haben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, das Thema, wir haben ja ein knappes Gut, das ist limitiert auf 21 Millionen, die maximal bis 2140, also 2140, bis in das Jahr fertig geschürft sind, danach gibt es keine mehr, ja. Und das Ding ist, es sind auch schon 3,6 Millionen verloren gegangen, ja, auf dem Weg und 1,096 Millionen Bitcoin liegen bei Satoshi auf dem Wallet. Das heißt, wir haben ja eigentlich nur noch so knappe 16,x Millionen verfügbare Krypto, also Bitcoins draußen, ja, und die Nachfrage steigt, bleibt gleich, steigt leicht, wenn das unsere These ist. Wir haben ein sozusagen Angebot, was gleich bleibt und teilweise durch Verluste minimiert wird, haben wir nicht nur noch ein Circulating Supply, also quasi ein Angebot, was im Umlauf ist, was nicht so hoch ist. Und jetzt rechnen wir mal weiter, wenn einfach quasi die Entwicklung so weitergeht, dann gehe ich von einem stark steigenden Kurs oder einem weiter steigenden Kurs aus. Ja? Das ist meine These über die nächsten 15 bis 20 Jahre. So, wenn man kurzfristig investiert, kann man natürlich große Volatilität drin haben, nach oben, nach unten. Und damit muss man halt umzugehen wissen und muss halt wissen, wenn ich jetzt investiere, investiere ich langfristig oder brauche ich das Geld morgen wieder, weil die Waschmaschine kaputt geht. Ja? Und da muss man halt so seinen Pendel finden. Und ich glaube, mit einem Sparplan über die nächsten 20 Jahre macht man, glaube ich, erstmal nichts verkehrt. Aber es ist immer eine persönliche Frage, was ist der Anlagehorizont, wie viel gebe ich rein, wann will ich wieder dran? Aber das ist wie bei jedem Investment. Ja, genau.
Neben Bitcoin, was sind andere interessante Coins, die du vielleicht selber auch investierst?
Will ich, also ja klar, die großen fünf, ja, also oder beziehungsweise die großen drei, Bitcoin, Ethereum und Solana, weil es einfach die größten Ökosysteme sind. Danach gibt es ja im deutschen Sprachraum mit Ripple, XRP, eine sehr große Community. Es gibt auch einige, die Kaspar nach oben loben. Ich bin aber tatsächlich gar nicht so tief in den Einzelthemen drin, dass ich jetzt sage, ich gucke mir einzelne Assets an, sondern ich bin wirklich sehr Bitcoin auf langfristigen Sparplan getrimmt. Bin auch niemand, der sehr schnell irgendwie jetzt mal Trades setzt. Klar, man bekommt immer mal Informationen zu neuen Projekten. Dann, wie eben gesagt, legt man mal ein bisschen Geld rein und lässt das einfach mal 2 Jahre laufen. Guckt, was passiert, ja. Aber das ist dann auch so wirklich so Fire and Forget Money, weil wenn es aufgeht, geht es auf, wenn nicht, halt nicht, ja.
Ja.
Aber ich setze mich tatsächlich darüber hinaus gar nicht so stark damit auseinander, was kommen für neue Coins auf den Markt, was ist der nächste heiße Scheiß, was ist der nächste heiße Bitcoin oder Meme-Coin. Das ist nicht so mein Daily Business tatsächlich. Da gibt es andere, die traden da mehr und sind mehr im Research drin. Und die holen wir da meistens in unsere Kurse oder auch in unserem Podcast mit rein, um den Leuten halt wirklich so marktaktuellen Trenden zu geben. Genau.
Spannend, ja, guter Punkt. Wenn Leute sagen, hey, ich finde es interessant, was du sagst, was du machst, dich als Mensch, wo kann man dich finden?
Mich kann man auf LinkedIn finden, Erik Heinemann einfach suchen. Da wird man mich, glaube ich, relativ schnell finden. Dann auch mit der Beschreibung zu Kryptonerds und ansonsten unter www.kryptonerds.com. Und überall dort, wo es Podcasts gibt, findet ihr auch unseren Kryptonerds Podcast. Und in dem Fall wird Krypto mit C geschrieben. Genau.
Link in der Beschreibung unten.
Perfekt, super.
Vielleicht abschließend, wie sichere ich mir meine Coins? Also wenn ich mir jetzt Coins kaufe, brauche ich eine Hard Wallet? Mhm. Wo speichere ich meine Coins für mich, dass es sicher bei mir ist?
Ja, es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze, wo man das machen kann. Es ist immer die Frage, wie viel Geld habe ich tatsächlich, was ich absichern möchte? Kaufe ich mir jetzt für 100 Euro ein Wallet, um damit 150 abzusichern? Wahrscheinlich nicht. Dann reicht es auch, das einfach auf der Börse liegen zu lassen. Solange das eine Börse ist, die in der EU reguliert ist, ja, ist es aus meiner Sicht auch relativ sicher. Wir wissen alle, was passieren kann. Ja, es kann jede Börse dieser Welt gehackt werden, das wissen wir alle. Aber es ist so, dass es aus meiner Sicht dann da sehr, sehr sicher ist. So, das ist das eine. Ich würde dann erst absichern, wenn es ab Summen 5.000 Euro aufwärts geht und ich nicht wirklich täglich oder wöchentlich trade, dann würde ich das Geld, was ich nicht trade, auf Seite parken. Und egal, was dann mit einer Börse passiert, habe ich die Möglichkeit, jederzeit, egal auf welche Börse, meine Bitcoin wieder draufzupacken, zu handeln, zu verkaufen, was auch immer. Da bin ich halt der Owner meiner eigenen Assets. Ja? Und ich habe dann damit aber auch die Verantwortung, mich drum zu kümmern. Ja, ich habe eben auch das Beispiel gebracht, wenn ich zu Hause einen Safe habe, ja, und den Schlüssel dazu verliere, das ist ja auch wie die Keys verlieren zum Wallet. Wenn die weg sind, sind sie weg. Da muss ich mich selber drum kümmern. Da kann ich dann nirgendwo bei der Hotline anrufen, bei einem der großen Anbieter und sagen, ich habe meine Keys verloren, könnt ihr mir weiterhelfen? Ja? So, gibt es tatsächlich einen Anbieter, der das jetzt schon macht und da schreit die Community auch so ein bisschen auf, weil es die, sagen wir mal, ja, den ursprünglichen Gedanken davon so ein bisschen korrumpiert, ja, dass auf einmal da drauf jemand Zugriff hat. Aber gerade für diese Anfänger kann es schon Sinn machen, ist die Frage, was möchte man? Ja? Und klar, es gibt Anbieter, Ledger, Trezor, die größten so, ja, Tangem, Bitbox, also so, ich könnte jetzt anfangen, noch mehr aufzuzählen, aber das sind so die bekanntesten, so die größten. Und ja. Und Leute, setzt euch mit dem Thema Krypto und Steuern auseinander. Ganz wichtiges Thema, wenn ihr handelt unterjährig, ist es etwas, was auf jeden Fall relevant wird, oder wenn ihr Airdrops bekommt und dafür was getan habt, ist das auch steuerpflichtig. Es gibt eine neue Regulierung jetzt, die alle Börsen in Europa 2026 dazu verpflichtet, alle Trades an die Steuerbehörden zu übermitteln. So, und wenn da auf einmal auftaucht, dass ihr 50.000 Euro in 2026 auf euren Börsen hattet und vorher nie was angegeben habt, ja, klärt vielleicht nochmal, dass ihr die Themen aufräumt, bevor es zu bösen Erwachen kommt. Ja, das ist ein Thema, was mir wichtig ist, weil Krypto und Steuer für viele so sehr weit an Seite geschoben wird. Aber es war jetzt eine lange Antwort und sehr Thema am Punkt. Ja.
Ja, wichtiges Thema. Darf man nicht vernachlässigen. Hast du vielleicht eine Empfehlung für ein Tracking-Tool, um dieses Steuerthema einfach zu machen?
Ja, Cointracking ist da, glaube ich, der Platzhirsch in Deutschland. Es gibt auch noch Blockbit. Ist einfach nur eine Frage von, wie sehen die Oberflächen aus? Was habe ich für Funktionen? Was gefällt mir besser? Aber das sind so die zwei großen, Cointracking und Blockbit, für den deutschsprachigen Raum. Genau, ja.
Jetzt fällt mir eins noch ein. Ganz, ganz weirdes Gespräch hatte ich letztens mit einem Bekannten. Der kam zu mir und der ist total pro Gold und anti-Bitcoin und sagt er zu mir, ja, jetzt wurde ja letztens Bitcoin gehackt, also bald ist es möglich, mit Quantencomputern da reinzugehen und dein Geld irgendwie rauszunehmen. Das ist auch an einem Tag kurz auf Null gefallen, ist auch an der Seite vorbeigegangen von mir. Ich habe es auch gar nicht nachgeprüft. Okay. Ich war da einfach nur total verwirrt von dem, was er mir da in den Kopf geworfen hat.
Also, hab ich nicht
ist es möglich, dein Bitcoin einfach zu klauen online?
Wenn er auf einer Wallet, also bei einem auf einer sogenannten Hot Wallet liegt, auf einer Börse, kann die Börse natürlich gehackt werden, weil dort liegen die dann die ganze Zeit und sind verfügbar. Die Börsen sichern sich natürlich aber auch, wenn sie Milliarden verwalten, ja, an Volumen, dann sichern sie sich natürlich auch sehr, sehr stark dagegen ab. Also es ist jetzt nicht so einfach, die einfach mal zu hacken. Lazarus, die Nordkorea-Hacking-Truppe, die da viel macht, die kriegt das immer mal hin, weil sie genügend Kapazität dafür hat. Aber ich würde sagen, es kann keiner dir jetzt einfach so deinen Bitcoin klauen, wenn du nicht vorher irgendwelche anderen Fehler auf dem Weg schon gemacht hast. Ja? Zum Beispiel dann auch die Seed Phrase, diese 12 bis 24 Wörter, um deine Wallet zu recovern. Wenn du die irgendwo abspeicherst in Google Drive legst und du wirst gehackt, ja, okay, dann, das ist halt immer so ein bisschen, man ist dann in der eigenen Verantwortung, muss dann auch für die Sicherheit Sorge tragen. Es ging auch ums Thema Software Wallet. Ja? Wenn mein Laptop infiziert ist und ich da eine Wallet drauf habe, dann kann es natürlich auch sein, dass ich ein Einfallstor gebe. Deswegen am besten immer Cold Wallets nutzen von großen Anbietern und da auf der sicheren Seite sein und dort sich absichern. Und das Thema Quantencomputer, bin kein Spezialist für Quantencomputing, ich weiß aber, dass einige Protokolle, Ethereum, kümmert sich darum, quantensicher zu sein. Also es ist ein Thema auf jeden Fall. Ob es ein sehr großes und relevantes ist und ob die Ressourcen der Quantencomputerbetreiber genau darauf liegen, den Bitcoin anzugreifen, I don't know. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Kann ich vom aktuellen Standpunkt aus nicht wirklich bewerten. Aber ich sehe es als aktuell eher unrealistisch. Ich glaube, wir sind ja auch noch nicht so weit, dass wir Quantencomputing so in der Kapazität haben. Let's see. Keine Ahnung. Ja.
Das war Erik Heinemann von CryptoNerds. Erik, vielen Dank für deine Zeit.
Gefreut. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Ja.